Blog Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen in Blog Talk Radio Power Coaching, eine Sendung mit und für Menschen, die sich nicht mehr mit dem Status Quo zufrieden geben und jetzt endlich nach den Sternen greifen wollen. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wird es richtig spannend, denn heute spreche ich mit Robert Betz. Robert ist Diplompsychologe und bevor er studierte, machte er eine kaufmännische Ausbildung, kommt also aus der Wirtschaft, war auch einige Jahre in der Wirtschaft tätig und heute würde er seiner Arbeit als ja, christlich-spirituelle Arbeit bezeichnen. Sein zentrales Thema ist es, daran zu erinnern, dass die Menschen wesentlich mehr sind als Produktionsfaktoren der Wirtschaft, dass sie von Natur aus nach einem Sinn im Leben suchen und ja immer häufiger auf diesem Weg auch zerbrechen. Es geht darum, Menschen zu unterstützen, ihre innere Balance zu finden, also Frieden, Freiheit, Freude und Gesundheit zu erschaffen. Robert Betz spricht davon, das eigene ganzheitliche Lebensglück zu entdecken und aus den alten Schuhen auszusteigen. Wir haben eine sehr, sehr starke Bewegung in unserer Zeit. Es dringt in alle Ecken und Nischen und betrifft auch immer mehr Entscheidungsträger in unserem Land, inklusive Entscheidungsträger in unserer Wirtschaft und in unseren Unternehmen. Wir haben Zeiten größter Veränderungen. Wir stehen an einem Wendepunkt von bisherigem Denken und Handeln. Also es liegt was in der Luft. Und gewohnte Strategien in der Unternehmensführung und die Einstellung im Umgang mit Mitarbeitern haben eine sehr große Krise hervorgebracht. Mitarbeiter sind vermehrt demotiviert, passiv, ängstlich, destruktiv. Mehr als 75% der Mitarbeiter in Deutschland identifizieren sich nicht mit ihrem Arbeitgeber. Und ein großer Teil der Mitarbeiter haben Freude und die Liebe an ihrer Arbeit verloren. Also es ist also im Grunde kein Wunder, dass sich diese Menschen zunehmend überfordert fühlen, physisch und psychisch. Und hier spreche ich nicht nur von Arbeitnehmern, sondern auch von Arbeitgebern, von Unternehmern, Entscheidungsträgern in unserem Land. Denn dieses Thema durchdringt derzeit ja so ziemlich alles, was unser Leben bestimmt, was in unserem Leben ist. Mit Robert Betz möchte ich heute ein paar Hintergründe aufdecken und den Scheinwerfer darauf halten und Lösungsansätze aufzeigen. Denn wir beide haben eine gemeinsame Herzensangelegenheit, Selbstverantwortung zu übernehmen, unsere Schöpferkraft zum Ausdruck zu bringen und dadurch einen Beitrag zu leisten, der ja, für eine friedvolle Welt mit erfüllten und glücklichen Menschen führt. Guten Morgen, Robert.
Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Anja.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser kleines Interview heute in Blog Talk Radio.
Wir haben ja echt
ein Problem. Ne? Man muss ja nur die Zeitung aufschlagen oder im Internet sich die neuesten Nachrichten anhören oder lesen, da wird es einem echt Angst und Bange. Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Burnout, Mobbing, Grenzverletzung, Verzerrungen, Schuldzuweisung, Machtlosigkeit. Wie kann man da nur noch durchblicken und gibt es für uns überhaupt noch Hoffnung?
Ja, ich möchte da das Dramatische etwas herausnehmen und nicht die Angst betonen. Darum nenne ich auch lieber ein Problem, ein Thema. Ein Thema, das jetzt ansteht für viele Menschen. Für Menschen, die arbeiten und für Menschen, die Arbeit organisieren, also insbesondere auch natürlich für Führungskräfte. Also du hast es angemoderiert, dass wir Zeiten größter Veränderungen haben. Diese Zeiten bemerken immer mehr Menschen in ihrem Leben und zwar ganz besonders auf den Bühnen, wie ich gerne sage, des Körpers, der Psyche, aber auch der Frau-Mann-Partnerschaft und auch der gleichgeschlechtlichen und ebenso an unseren Arbeitsplätzen. Du hast schon einige Daten genannt. Mit Demotivation, innere Kündigung, Konflikte, Mobbing etc. Und eben das Nicht-Identifizieren mit der Arbeit. Und da haben wir erstmal ein Bewusstseinsthema oder Problem, wenn du das Problem nennen willst. Das heißt, wir Menschen haben inzwischen über, nicht nur in dieser Inkarnation, über längere Inkarnationen, aber in dieser ganz besonders in den letzten 30, 40 Jahren, vergessen, warum wir hier sind und den Wert von Leben und Arbeiten vergessen oder sehr verzerrt, sage ich mal so. Ich denke, in den 50er Jahren nach dem Krieg, ich bin 53 geboren und weiß so, wie mein Vater, meine Brüder, Onkel zur Arbeit gingen, das war das noch eine andere Einstellung und auch eine andere Identifizierung. Ich habe noch gesagt, ja, ich gehe in meine Firma und meine Firma, die hat das und das gemacht. Das war noch ein Stolz, da zu spüren. Und als die Firma meines Vaters, in der ich auch Industriekaufmann gelernt habe, das waren die Klöckner-Mannstedt-Werke in Troisdorf, das erste Mal rote Zahlen schrieben, da bekam mein Vater am nächsten Tag einen Herzinfarkt. So sehr war er als Beispiel mit dieser Firma identifiziert. Er hat also sich wirklich für die Firma eingesetzt und konnte sich gar nicht vorstellen, dass seine Firma mit 5.000, 6.000 Mitarbeitern Defizit machen konnte, als ein Beispiel. Und in dieser Zeit habe ich mit 17 so die Wirtschaft und die Arbeit in einer Firma lieben gelernt, als ich dann aus frustrierten Gymnasialjahren in eine so Großfirma kam. Und es war bitte eine ganz klasse Zeit.
Mhm. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also du hast ja später Psychologie studiert, du warst auch im Bereich Marketing und so weiter unterwegs. Wie hat sich das bei dir entwickelt, so dein eigener Lebensweg?
Ja, ich hatte Lust, nach der Lehre Abendgymnasium zu machen, das kriegt man da so ein bisschen mehr drin, und habe dann aber nicht Wirtschaft studiert, sondern Psychologie. Mhm. Das war so aus der Richtung meiner Mutter, die war so etwas katholische Sozialarbeiterin und ich wollte immer schon den Menschen helfen. Und habe dann Psychologie studiert in Hamburg, habe dann aber gemerkt, nach 6 Jahren und einem Klasse-Diplom, dass ich mit den Fähigkeiten oder dem Wissen, was ich da erworben habe, Menschen nicht wirklich helfen konnte. Folglich hat mich meine innere Führung wieder in die Wirtschaft gebracht, in der ich eigentlich immer auch während des Studiums gearbeitet habe. Und bin dann nach Frankfurt, habe in 2 PR-Agenturen, einer Werbeagentur gearbeitet, zunächst 6 Jahre, und bin dann in ein amerikanisches Industrieunternehmen bei Düsseldorf gegangen und habe da sehr schnell Schritte nach oben gemacht und war dann in 3, 4 Jahren Vice President Marketing Europa. Und das hat, muss ich sagen, sehr viel Spaß gemacht. Auch da hat die Arbeit viel, viel Freude gemacht. Ging dann allerdings in eine Einseitigkeit, was meine Lebensbalance anging. Das heißt, so ein junger Mann klotzt dann ran, wie man weiß, will es wissen, will es beweisen, will sich, wenn er nichts von Vater-Mutter-Verstrickungen weiß, was die wenigsten tun, es seinem Chef beweisen, und der Chef ist eine Stellvertreter für den Vater, Vater der Kindheit, von dem kaum ein Mann Anerkennung bekommen hat. Und das wird dann verwechselt. Das heißt, vorab gesagt, das ist ein wichtiges Thema in Firmen, dass fast alle Konflikte mit Vorgesetzten im Hintergrund, in der Ursache, Konflikte mit dem Vater der Kindheit haben, der entweder abwesend war oder autoritär war, jedenfalls dem Sohn oder auch der Tochter nicht sagen konnte, ich stehe hinter dir, du machst das klasse, meine Liebe begleitet dich und du fühlst dich von mir gestützt. Das ist eines der wichtigen Themen, die in der Wirtschaft jetzt anstehen, verstanden zu werden. Es gibt ja unendlich viele Konflikte. Der wird Vorgesetzten den Vorwurf gemacht, der sieht mich nicht, der beurteilt mich ungerecht, der Sack und sonst was alles. Und wenn Menschen begreifen würden, was die psychologischen Hintergründe vieler, vieler Probleme in der Wirtschaft sind, dann würden nicht nur Personalabteilungsleiter, sondern wirklich die Führungskräfte in der Wirtschaft sehr schnell das Rad umdrehen können und den Menschen eine Lösung geben. Das heißt, eine ganz neue Perspektive, dass sie merken, woher kommt Mobbing, wie entsteht Eifersucht, wie entsteht die Zickerei, dass das sehr viel mit Geschwisterkonstellation zu tun hat. Ja, also das sind Gefühle des Nicht-Gesehen-Werdens, des ungerecht behandelt werden, der Erfahrung, dass der ältere Bruder, die jüngere Schwester vorgezogen wurden, das sitzt in den erwachsenen Menschen drin wie eine ungeheilte Wunde und bricht dann in der Abteilung wieder auf, wenn der Chef zum Beispiel die Kollegen, den Kollegen scheinbar bevorzugt und auch wirklich bevorzugt, und dann ist auf Deutsch die Kacke wieder am Dampfen und da gibt es Konflikte.
Mhm. Also War das auch deine Erfahrung, als du selber Führungskraft warst? Ich meine, wenn du eine Marketingabteilung leitest, hast du ja auch Mitarbeiter zu führen. Hast du da ähnliche Erlebnisse gehabt, dass es da sehr viele Konflikte gab? Und hast du daraus selber auch gelernt?
Meine Abteilung, das war eine kleine Abteilung, da habe ich ja ein gutes Händchen dafür, wenn ich Leute einstelle. Ich habe ja sehr ungewöhnliche Leute eingestellt. Aber natürlich, wir haben 15 Länder zu betreuen und deswegen, da hast du schon viel zu tun, wenn du Spanier mit Italienern, Engländern und Amerikanern an einem Tisch hast oder zu denen hinfährst und willst überzeugen, dass die Marketingstrategie, die jetzt in Düsseldorf erarbeitet worden ist oder in Deerfield Beach in Florida, auch für sie gilt. Ja? Also das Zwischenmenschliche spielt natürlich eine Riesenrolle. Ich selber bin sehr stark konfrontiert worden mit einem Thema, womit heute sehr viele Angestellte, Manager, Führungskräfte, aber auch jetzt ganz normale Mitarbeiter zu tun haben, das war das Thema der Panik und Angstattacken. Mhm. Und dann gerät das ja jetzt ganz oben an der Liste, inklusive mit Burnout. Das heißt, ich war tagsüber fitter Manager, habe richtig mit Spaß gearbeitet, bis 80 Stunden die Woche, mit großer Identifikation mit meiner Firma. Bin jede Woche in ein, zwei Länder geflogen, dann auch in den USA, immer zur Zentrale berichten. Und bekam dann irgendwann so um die 40 rum nachts Panikattacken. Das kannte ich nicht. Habe ich auch im Psychologiestudium nicht kennengelernt, lernt auch bis heute kaum einer zu therapieren. Bin zu zwei Spezialisten, Analytiker und Psychotherapeut. Keiner konnte mir helfen, nach zehn Stunden gesagt, also das bringt ja gar nichts hier. Und das war für mich der Einstieg zum Ausstieg aus diesem alten Leben einer Führungskraft. Und da bin ich erstmal zwei Monate wandern gegangen in der schönen Eifel, um zu mir zu kommen. Das war intuitiv das Richtige. Hab dann die Zelte in Düsseldorf abgebrochen, meine erste Ehe verlassen, meine Frau verlassen, meinen Job verlassen, Düsseldorf verlassen. Und meine Stimme sagte mir, geh mal nach München, schöne Stadt, da war es noch nicht. Und da bin ich dann 1996 hin. Und da fing eigentlich ein neuer Abschnitt an. Da habe ich in der Zeit wieder angeknüpft an was in mir schon lange verborgen war, was ich auch früher mal mehr gelebt habe, nämlich so eine stärkere Verbindung zu mir selbst, zur Mutter Erde. Da bin ich mit Reinkarnation, mit Meditation, mit vielen Dingen, also mit Themen des Geistes konfrontiert worden, die mich dann auf einen guten Weg geführt haben, auf dem ich heute jetzt seit 12 bis 14 Jahren bin, also aktiv seit 12 Jahren. Gebe heute sehr viele Vorträge, ca. 100 Vorträge in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien auch und gebe sehr viele Seminare. Das fing ganz klein an, die ersten 5, 6, 7 Jahre in Allgäu und in München und hat sich dann in den letzten 5 Jahren sehr, sehr stark ausgedehnt, sodass heute ca. 35.000 bis 40.000 Menschen zu meinen Vorträgen kommen im Jahr und ca. 6.000 bis 8.000 zum Seminar. Und das macht riesen Spaß und ich sehe vor allem in diesen Seminaren, was da passiert. Das heißt, welche Schalter Menschen umlegen können in ihrem Leben, raussteigen aus alten Schuhen, aus alten Gewohnheiten, eingefahrenen Mustern des Denkens, der Konkurrenz, der Unterdrückung der Gefühle, des Nichtwissens, warum ich morgens aufstehe. Ja, das ist eines der Grundthemen, die jetzt hochkochen, dass der Mensch nicht weiß, wirklich nicht kein klares Motiv hat, wenn er morgens aufsteht, wozu will ich aufstehen? Genau. Die meisten würden sagen, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen. Und wenn das im Bewusstsein ist, dass das Leben auf einem Müssen-Glauben beruht, dann wird das Leben ein Kampf und ein Kampf. Und das haben wir beim meisten.
Ja, und deswegen brennen viele Menschen auch aus. Was so erschreckend ist, ich beobachte das ja auch in meiner eigenen Tätigkeit, es kommen immer mehr Leute auf mich zu, die von Burnout bedroht sind, Burnout haben oder den Burnout gerade hinter sich gebracht haben oder Kollegen haben mit Burnout. Und ich stelle immer wieder fest, es ist etwas so Schleichendes, es hat einen plötzlich erwischt und man weiß gar nicht, woher das kommt. Wie kann man das denn wie kann man denn vorbeugen, wenn ich als Führungskraft sage, ja, mir liegen meine Mitarbeiter wirklich am Herzen. Ich habe mit meinen Mitarbeitern aber auch Konflikte. Dann kommen sie nicht pünktlich oder sie verstehen nicht, welche Anweisungen ich gebe. Ach, halt Konflikte, die so entstehen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und er möchte aber auch, dass es den Mitarbeitern gut geht. Wie kann er denn identifizieren, wenn irgendjemand in seiner Gruppe, in seinem Team von Burnout bedroht ist?
Weil im Grunde das betrifft erstmal ihn selbst und seine Mitarbeiter. Ja. Er wird, wie jeder Mensch, der andere Menschen führt, das betrifft die Führungskraft, das betrifft den Lehrer in der Schule, das betrifft den Therapeuten oder wen auch immer, der mit vielen Menschen zu tun hat. Dieser Mensch wird seine Funktion, seine Arbeit umso leichter, gekonnter, professioneller, liebevoller, konfliktarmer gestalten können, je mehr er selber geklärt ist. Was heißt das? Je mehr er selber weiß und um die Zusammenhänge, fangen wir an bei seinen Gefühlen. Er selber, jeder Mensch war ein Kind und in der Kindheit haben wir zwei Dinge gelernt. Wir haben erstens gelernt, dass wir Gefühle mit unseren Gefühlen nicht angenommen wurden. Gefühle, dazu zähle ich jetzt mal Angst, Wut, Trauer, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht, Einsamkeit etc. Unsere Eltern hatten keine Kompetenz, uns zu zeigen, wie geht man mit diesen Gefühlen um. Folglich haben wir diese Gefühle unterdrückt und immer mehr verdrängt und verleugnet. Aber diese Gefühle sind Energie in unserem sogenannten feinstofflichen Körper. Die können nicht entweichen, solange ich sage, nein, ich will das nicht fühlen, ich will das gar nicht haben. Also verdrängen wir das über Jahre und Jahrzehnte immer mehr, kommen dann in eine Firma mit 20, 30, 40 in eine Abteilung und treffen dort auf Menschen, die meine Knöpfe drücken, wie ich sage.
Okay.
Das heißt, der eine stinkt mir, der andere eine blöde Stimme, der andere quatscht mich dauernd voll, der andere macht krank und überlässt mir seine Arbeit, der andere kokettiert mit dem Chef rum oder sonst was. Und das drückt dann die Knöpfe von Menschen. Das heißt, Menschen regen sich auf, fühlen sich ohnmächtig, fühlen sich wütend, fühlen Neid, Eifersucht in sich und haben keinerlei Kompetenz, mit diesen Gefühlen umzugehen. Das heißt, das wird dann ausagiert und das trägt zu großen Konflikten und dann natürlich zu großen Kosten der Firma bei. Denn das kannst du dir vorstellen, das ist sehr destruktiv in der Abteilung für die Wirtschaftskraft einer Firma. Um nur ein Beispiel zu nennen, dann, dieser Umgang mit Konflikten, da wird in den Firmen in Zukunft Wissen verbreitet werden müssen, dass Menschen in der Lage sind, sich innerlich zu klären aus einem dieses unfriedliche, wütende, traurige, frustrierte oder nach Liebe heischende Kind in sich wahrzunehmen, anzunehmen und tatsächlich zu verändern. Das ist eine unserer Aufgaben heute in Seminaren und morgen in Seminaren in Firmen, die wir demnächst anbieten mit unseren Transformationstrainern, und auf diese Arbeit freue ich mich sehr. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Wie gesagt, Burnout, davon ist nicht nur der normale Mitarbeiter, nicht nur die Führungskraft, sondern auch viele, viele Mitarbeiter jetzt betroffen. Hintergrund nochmal zum Burnout ist eine Sinnlehre. Wenn ich nicht arbeiten gehe, wenn ich arbeiten gehe, um Geld zu verdienen als Beispiel,
ja,
dann ist das heute kein hinreichendes und kein ausreichendes Motiv mehr, dass die Energie zwischen Arbeitendem und Firma und zwischen Arbeiten und seiner Arbeit tatsächlich fließt. Denn da müssen wir nur reinhören und reinfühlen. Ich muss arbeiten gehen. Ich gehe arbeiten 8-9 Stunden, mit anderen Apfel vielleicht 10 noch mehr Stunden, um zu. Das heißt nicht, weil ich das will. Ja, ich habe kein positives Einstellen. Ich möchte arbeiten. Mir macht die Arbeit Spaß. Ich freue mich darauf, meine Kollegen, mein Chef, meine Kollegin zu sehen am Morgen. Dann ist das Sinn entleert. Dann mache ich das um zu. Und wenn ich etwas um zu mache, dann fehlt meinem ganzen Körper quasi die Energie. Ich ziehe den Energiestecker aus meinem Körper, wenn ich so viel mache, ohne das wirklich um der Sache willen machen zu wollen.
Das heißt, im ersten Schritt, wenn ich mich als Führungskraft oder als Mitarbeiter selbst beobachte, dass ich mal selbst höre, wie ich über mein Leben und über meine Arbeit rede. Ich muss zur Arbeit, ich habe endlich Urlaub und ich muss zur Arbeit um zu. Da erkenne ich schon die ersten Fallschritte.
Absolut. Ja. Die meisten Menschen leben auf was hin. Die Journalisten sagen morgens am Montagmorgen, Leute, haltet durch bis Freitag, 5 Tage noch. Ja.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Dieses Bewusstsein zum Arbeiten und zum Leben ist einfach wahnsinnig, kann man sagen. Ja. Die leben hin auf den nächsten Urlaub oder am Ende auf die Rente.
In unserer Arbeit geht es ja auch oft darum, dass wir uns mit dem Opferbewusstsein unserer Coaches auseinandersetzen, also die Leute, die wir coachen oder die wir in unseren Trainings haben. Und du sagst beispielsweise, dass wir einen großen Fehler machen, indem wir Arbeit und Freizeit trennen. Dann passt im Grunde ja auch nicht der Ausdruck Work-Life-Balance, sondern wir brauchen einen neuen Ausdruck. Hast du dafür einen?
Kein Äquivalent dafür. Erst noch mal erklären. Natürlich ist es verständlich, dass einer sagt, das ist mein Arbeitsteil und das ist mein Freizeitteil. Wenn wir sagen Freizeit, dann impliziert das fürs Bewusstsein, dass die unfreie Zeit oder hier Life, da Work, dann impliziert es, dass Work kein Life, kein Leben ist. Da sollte man sprachlich schon sehr, sehr genauer sein und hingehen und verstehen. Natürlich will ich nicht, dass die Leute 24 Stunden im Büro sitzen, darum geht's nicht. Aber dass die Arbeit als integrierter und integraler Bestandteil und geliebter, wertgeschätzter Bestandteil meines Lebens wieder angesehen wird von mir. Denn nur dann gehe ich da mit Freude rein und komme auch mit Freude und ohne Erschöpfung raus. Das ist was ganz Wichtiges. Also erstmal eine Frage des Bewusstseins. Du hast vollkommen recht. Es geht darum, wie denke ich darüber, wie rede ich darüber, wie handle ich. Und dann der vierte Punkt heißt, wie fühle ich? Denn unsere Gefühle, also mein Alltagsgefühl am Arbeitsplatz, ist sehr stark davon bestimmt, wie ich darüber denke. Über mich, Mann, Frau sein, über Kollegen, über Arbeit, über die Firma selber. Und da haben wir natürlich auch ein riesiges Problem in Deutschland und in anderen Ländern, dass die Menschen, die zwar von der Wirtschaft profitieren, die wollen ein Auto haben, die wollen eine Uhr am Armband haben, an der Arm haben, die wollen einen PC haben, alles Mögliche wollen sie haben. Aber wenn du fragst, was haben sie von Wirtschaft? Ich würde sagen 70-80% eher negativ. Da haben wir ein riesen Bewusstseinsproblem. Die Leute verstehen einfach die einfachsten Zusammenhänge nicht, dass es einen Unternehmer und einen Erfinder gebrauchte, damit hier Wohlstand in die Welt transportiert wird.
Und das ist jemand, der das Risiko übernimmt, auch für alle Mitarbeiter, die ja erwarten, dass der Unternehmer seinen Vertrag einhält, also den Arbeitsvertrag einhält und jeden Monat das Gehalt auszahlt, im Vertrauen, dass die Mitarbeiter auch ihr Versprechen einhalten und mit ihrer Kraft und Engagement das Unternehmen unterstützen. Also im Grunde Werte schöpfen, die man am Markt anbieten kann, um dann ja dieses Geld wieder zurückzuholen in das Unternehmen, um das zu verteilen. Ist ja auch nichts anderes als repräsentativ für die Energie der Wertschöpfung, ne? Dieses Geld, was dann wieder verteilt wird.
Ja, damit er Geld zahlen kann, muss er ein lebendiges, funktionierendes Unternehmen haben, in dem die Energien fließen. Das ist ein ganz wichtiges Bild. Ein Unternehmen ist ein Energiesystem, in dem die Energien fließen dürfen, müssen. Halt nicht nur Waren und Geld will fließen, sondern die Freude will fließen. Die Kommunikation will fließen, will eine flüssige Kommunikation haben. Und da übernimmt der Unternehmer natürlich ebenso wie die Führungskraft, die jetzt in der Regel ja mehr arbeitet als 8 Stunden oder mehr Verantwortung trägt, ganz viel Verantwortung dafür. Und so wie ich jetzt auch, ich habe damals vor 8 Jahren allein angefangen, da war ich noch mal ein Mensch und habe heute fast 30 Mitarbeiter, ziehe demnächst in ein neues Büro. Und das geht nur, wenn einer da oben und auch die da unten beharrlich etwas tun mit Freude, mit Lebendigkeit, damit da dieses Unternehmen überhaupt gesichert ist und, wie du sagst, damit die Gehälter auch fließen können.
Ja, und die Mitarbeiter, ja, was du auch vorhin gesagt hast, dass die Mitarbeiter wissen, welche Werte sie schaffen. Ich meine, wir wissen beide, ich weiß es aus deinen Vorträgen heraus, dass du Menschen auch als Schöpfer siehst mit ihrer Schöpferkraft. Deswegen sollen sie auch Selbstverantwortung übernehmen, damit diese Schöpferkraft sich auch Ausdruck verleihen kann.
Ja, aber das ist erstmal ein Bewusstsein, Entschuldigung, ich wollte unterbrechen. Das ist ein Bewusstseinsprozess, dass die meisten Menschen wissen halt noch nicht, dass sie aktive Schöpfer sind, egal ob sie bewusst oder unbewusst Schöpfer sind, in ihrem Leben. Und du hast das Begriff des Opferbewusstseins angeschnitten. Die meisten Menschen befinden sich in einem Bewusstsein eines Opfers. Das heißt, sie fühlen sich als Opfer von Wirtschaft, von Verhältnissen, von Chefs, die nicht gerecht sind oder ihnen, wie sie sagen, oft zu blöd sind oder sonst was. Die fühlen sie als Opfer des Partners, der fremd geht und so weiter. Wie entsteht Opferbewusstsein? Vielleicht ganz wichtig für alle.
Ja.
Opferbewusstsein entsteht dann, wenn ich jemanden verurteile und glaube, in dieser Verurteilung, der andere sei schuld oder ein Zustand, eine Wirtschaftsmanager oder sein Schuld. Und zurzeit gibt es ja eine riesige Schulderklärung, die da oben war immer schon innen. Die Politiker, die Banker, die Manager, die Wirtschaft sind schuld daran, dass es uns hier unten, wie man denkt, schlecht geht.
Ja.
Und das ist ein kardinaler Denkfehler. Heißt, da klammert sich und verstiehlt sich der Mensch weg aus seinem Bewusstsein und aus seiner Verantwortung, dass er selber mit einem Bewusstsein morgens in eine Firma hineinkommt. Und das darf sich jeder Arbeitnehmer mal anschauen. Natürlich auch jede Führungskraft. Mit welchem Grundbewusstsein gehe ich morgens in eine Firma? Eben, das eine war das, um zu arbeiten oder um zu kämpfen oder um zu überleben oder um hier ein lebendiger, wertschätzender Teil einer wunderbaren Gemeinschaft zu sein, die etwas Wunderbares erschafft zum Wohle aller.
Wir wollten ja heute den Hörern ein paar heiße Tipps an die Hand geben und da fällt mir etwas ein in Bezug auf morgens auf die Arbeit gehen, also so die ersten 15 Minuten am Arbeitsplatz. Oftmals macht man den Rechner an, dann kommt die E-Mail-Flut und man ist relativ schnell in dem Autopiloten drin, um die Dinge abzuarbeiten. Es wäre ratsam, vielleicht die ersten 15 Minuten am Arbeitsplatz zu nehmen, um zu meditieren, um sich klar zu werden. Warum bin ich heute hier? Was ist meine Wertschöpfung?
Ja, wenn das Bewusstsein in der Firma schon hoch wäre, da kommen wir vielleicht mal hin. Ich denke, heute dürfen diese 15 Minuten eher zu Hause verbracht werden, meine Empfehlung, weil dann gehe ich schon ganz anders in den Verkehr, in den Straßenverkehr, denn da auch wird es ja fließen und da fließt es auch nicht so, nicht nur wegen der Staus, sondern einfach wegen der durchgeschüttelten Emotionalkörper der Menschen, die kommen dann morgens schon mit Stress und Ärger in den Stau rein. Als wenn ich vor dem Duschen oder nach dem Duschen mich hinsetze, wie du sagst, 10 bis 15 Minuten, die Augen schließe und mir bewusst mache, atmen, erstmal spüren den Körper und bewusst mache, dass heute ein neuer Tag beginnt. Dass dieser Tag ein Schöpfungstag ist, der sich mir schenkt und mir sagt, mach was aus mir. Das, wo ich mich erinnere, dass ich eben ein denkender, sprechender, handelnder und fühlender Schöpfer bin und mir überlege, wer will ich heute sein? Wie will ich mir selbst begegnen? Wie will ich meine Mitmenschen, Kollegen, Chefs, der Firma, Kunden, Lieferanten begegnen? In welcher Qualität? Mich verbindend oder trennend, anklagend oder verbindend und Kooperation herstellen, wertschätzend oder wie? Ja, diese 15 Minuten, die du schon angeklungen hast, also die würde ich ja im Moment noch nach Hause verlegen, verändern, richten dein ganzes Energiesystem aus auf einen Menschen, der in Verbindung steht, der in einem harmonischen, wertschätzenden Verhältnis zu seinem Partner am Telefon oder den er physisch da trifft. Wir treffen ja quasi inklusive Telefon, haben wir Kontakt mit 50 bis 100 oder mehr Menschen am Tag.
Ja.
Und in diesen Energiekontakten, in diesen Beziehungskontakten entsteht das Entscheidende. Ja? Nämlich den anderen nur als Funktionsträger wahr, also ach, da kommt der Arsch vom Chef oder da ist der schwierige Lieferant XY. Mhm. Oder sehe ich da einen Menschen und kann mit dem menschlich wertschätzend verbindet umgehen, im Bewusstsein, wir haben gemeinsame Interessen. Ja,
ja. Meisterschaft hat man dann, Meisterschaft in dem Zusammenhang hat man dann erreicht, wenn man seinen Feind genauso lieben kann, wie die Menschen, die einem wirklich nahestehen. Ich glaube, da kann man
im Bewusstsein, dass es, im Bewusstsein, dass es keine Feinde gibt. Ja, Feind ist eben ein Begriff des menschlichen Verstandes. Natürlich gibt es Menschen, die einem die Knöpfe drücken, aber der zu verstehen, dass der Knöpfedrücker oder wie ich sie gerne nenne, unsere Arschengel.
Arschengel.
Arschengel, ja, aber der Kopf sagt so ein Arsch und ich sage, in Wirklichkeit ist das ein Engel, den du brauchst, um aufzuwachen, um zu begreifen, dass die Knöpfedrücker die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind, die für unser geistiges, psychisches, spirituelles Wachstum entscheidend wichtig sind und für den Frieden in der Welt und für die Gesundheit meines Körpers. Dazu brauchst du noch ein bisschen. Dafür machen wir ja die Seminare und die Coachingarbeit in der Firma.
Genau. So, jetzt ein weiterer Tipp für jemanden, der jetzt gerade zuhört. Ich treffe auf meinen, wie du sagst, Arschengel und derjenige drückt meine Knöpfchen und ich rege mich auf. Was soll ich dann machen? Was soll ich in diesem Moment machen?
Wenn du in der Lage bist, kannst du sagen, das trifft mich gerade als Beispiel oder das macht mich gerade sau wütend. Ja, wenn du es kannst, ohne Angriff das zu sagen, denn das ist das bisherige Spiel nach dem Motto, sie können mich mal. Das ist das bisherige Angriffsspiel. Wenn ich weiß, dass der eine Wunde in mir berührt, die zum Beispiel eine alte Vaterwunde, Bruder-, Schwesterwunde ist oder Mutterwunde ist, dann kann ich für dieses Gefühl des Ärgers Verantwortung übernehmen und sagen, ich brauche da gerade mal Zeit. Wir können später darüber reden. Denn wenn einer in der Wut ist, ob in der Beziehung, Streit oder in der Firma, dann redet er nur Stuss, auf Deutsch Blödsinn.
Ja.
Das heißt, ich ziehe mich, wenn ich auf der Firma ist, ziehe mich zurück, zum Beispiel auf die Toilette. Für 5 Minuten. Schließe die Augen, atme und spüre, was in meinem Körper los ist. Denn da ist Tumult los.
Ja.
Und durch das ruhige Atmen und Wahrnehmen meines Gefühls, zum Beispiel der Wut, der Trauer, der Ohnmacht, der Sprachlosigkeit, was immer der andere ausgelöst hat in mir, komme ich wieder in meine Mitte zurück und kann mir sagen, das hier ist meine Wut. Und komm, wenn ich das öfter mache, raus aus diesem Opferbewusstsein, das den anderen anklagt, du bist schuld an meiner Wut, sondern erkenne immer mehr, der hat jetzt doch wieder durch seinen Satz oder seinen Blick oder was immer seine Finger in meine alte Wutwunde gelegt, die noch nicht geheilt ist. Das heißt, dieser Mensch geht dann am Abend hin und sagt, heute Abend oder morgen Abend kümmere ich mich. Etwas länger, nämlich in 3/4 Stunde mit einer Meditation, zum Beispiel mit der berühmten Arschengel-Meditation, die es bei mir gibt, um meine Gefühle der Kleinheit, der Wut, der Scham, der Schuld. Und kann hier über Wochen etwas Tonnen von Wut und Trauer und Ohnmacht aus meinem sogenannten Energiesystem namens feinstofflichen Körper lösen und verwandeln. Und dann wird dieser Mensch nach 2-3 Wochen, da wird er irgendwann hingehen und sagen zu dem Menschen sagen können, ich muss immer was sagen, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie da diese Wut immer ausgelöst haben in mir. Ich merke heute und weiß heute, das hatte mit Ihnen persönlich gar nichts zu tun.
Genau.
Dann guckt also der andere aber mal.
Es gibt ja nicht umsonst die Redewendung, dass man erstmal vor der eigenen Tür kehren soll oder sich nicht über den Splitter im Auge des anderen aufregen soll, sondern sich mit dem eigenen Balken, den man im Auge hat, beschäftigen soll.
Exakt, das sind die eigenen Gefühle zum Beispiel, die man unterdrückt oder die eigenen Verurteilungen, die man noch über sich hat. Das ist eines der riesigsten Probleme in den Firmen. Menschen, die sich selbst nicht wertschätzen können, nicht erwarten, dass andere, auch der Chef, sie wertschätzt. Das steht hier oben auf der Stirn sichtbar, hau mir eine rein oder wertschätze mich nicht. Ja, und das riecht jeder Mensch, ob da einer mit riesigen Problemen oder mit einer Selbstverurteilung morgens in die Firma kommt, und das sind die meisten, die haben auf ihrer Stirn stehen, dass sie sich selber nicht wertschätzen. Wünschen sich aber lieber Anerkennung und Bestätigung, am liebsten vom Chef, und wundern sich, dass sie die nicht bekommen. Und
ja.
Ich sage, wenn du dich selber nicht respektierst, liebst, wertschätzt, kannst du das nicht von anderen Menschen erwarten. Also, wie du sagst, kehr vor deine eigene Tür, geh in die Stille, geh in eine Meditation und schau, dass du diesen kleinen Junge, dieses kleine Mädchen in sich, in dir, was angefangen hat, sich damals zu verurteilen, nach der Kritik von Vater, Mutter, Kindergärtner und Lehrer, dass du dieses Kind mit offenem Herzen und seinem Zustand in dir verwandelst. Und dann bist du ein anderer Mensch.
Genau. Wir sind am Ende unserer Sendung. Robert, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Die Informationen waren super. 30 Minuten gehen super schnell vorbei. An alle Hörer noch eine kleine Information. Hier im Podcast gibt es zwei Links. Und zwar einen Link zu dem Angeboten von Robert Betz. Und unten drunter gibt es Angebote von mir. Wir sind im ähnlichen Bereich unterwegs. Robert Betz macht hervorragende, erfrischende Vorträge zu dem Thema, die ich nur empfehlen kann, auch dass Sie ihn mal in die Unternehmen einladen zu diesem Thema und die Führungskräfte fit machen für eine Zeit mit gesunden, vitalen Unternehmen, einer gesunden, vitalen Welt. Robert, vielen Dank für... Bitte?
Danke dir. Oder mal kurz zu einem Tagesseminar nach Aachen kommen im September für Führungskräfte. Einen Sonntag, da kann man mal reinschnuppern oder auf YouTube gucken.
Okay.
Ich danke dir auch herzlich.
Ja, alle anderen, die zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet eine Reihe von interessanten Anregungen bekommen und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und hinhören, welche interessanten Themen ich habe hier in meiner Radiosendung. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns bald wieder und Ihnen allen da draußen eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.